It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Howdy, 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 Kau-Leute. Wie ist es in dem Wilden Westen?
Ja, Moritz, warum bist du immer so... Kann man das mal klären, Moritz? Also kannst du einfach sagen, hallo.
Nee.
Also warum ist es denn immer so komisch mit dir am Anfang?
Ja, es ist...
Was ist denn da? Was ist denn da schief bei dir?
Ich versuche schon privat, glaube ich, in so einen Urlaubsmodus zu kommen und muss mich jetzt quasi in der Situation katapultieren, wo ich repräsentabel bin, nach außen hin, verstehst du? Und deswegen dachte ich, gut, vielleicht mache ich das so themed heute.
Nein, so wird's gar nichts. Nee, aber du kannst einfach sagen, hallo.
Vielleicht machen wir heute einen Podcast aus dem Wilden Westen.
Nee, aber du kannst einfach sagen, hallo. Das reicht ja erstmal, hallo.
Ja, aber wenn ich sag...
Weil so ist es so... Nee, sag mal, Moritz.
Wenn ich jetzt sag, hallo, dann habe ich das Gefühl, ich würde ja so ein privates Gespräch anfangen. Und das will ich ja gar nicht. Ich will mich ja gar nicht mit irgendjemandem privat unterhalten heute.
Ja, weil das ist ja das Podcast, Moritz. Das ist die Simulation eines privaten Gesprächs. Und dann hören halt noch Leute dazu.
Ja, aber ich dachte, ich näher mich heute quasi auf einem Pferd, habe ich gedacht, weil in so einer reitenden Position ist man nie privat. Man reitet ja nie privat. Man bist ja, wenn du reitest, bist du ja immer irgendwie entweder geschäftlich unterwegs, Postkutsche etc. pp., DDA.
Ja.
Oder ansonsten glaube ich, du bist ja mit so einem Pferd, du bist ja nie privat unterwegs. Du bist ja immer dann so eine reitende Person. Du bist ja immer in der Öffentlichkeit reitend.
Ja, und das ist, glaube ich, der Fehlermodus. Ich glaube, du solltest ganz wenig reiten. Also in der Öffentlichkeit. Das ist nämlich zum Beispiel, also das denkst du, also wirklich, ich muss das nochmal sagen, ne? Normalerweise reitet man nicht. Das machen halt nur noch Reiche.
Das meine ich ja.
Und Leute, die ganz tief im Dorf wohnen, machen das. Sonst ist das ja gar nicht mehr so. Weißt du? Das heißt, du könntest einfach auch sagen, hallo.
Genau, aber das meine ich ja. Man sieht das jetzt nicht so oft.
Mhm. Nee, aber du musst das nicht machen. Nein, Moritz, nee.
Ja, aber wenn man sieht das nicht so oft.
Nee, Moritz, das ist ganz falsch. Das ist so, du versuchst hier so ein bisschen so sozusagen am Anfang direkt, ist das so ein bisschen so, als würdest du so mit der Brechstange so sozusagen hier so die gute Laune in die Leute reinprügeln, ne? Es ist so ein bisschen so, als wäre was Schlimmes passiert und jemand versucht ganz schlecht die schlechte Stimmung zu überspielen und es ist ja noch gar nichts passiert.
Ja.
Das heißt, ich denke jedes Mal, ja, aber es ist ja nichts Peinliches passiert gerade. Wieso musst du das so schlecht überspielen?
Du kannst einfach sagen,
hallo, ja, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dir ist irgendwas unangenehm und peinlich. Und hab gedacht, aber es ist nichts peinlich. Wir machen seit 10 Jahren Podcast. Das kann dir doch nicht ernsthaft jetzt unangenehm sein. Was ist denn los, Moritz? Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich habe die Faxen dicke von deiner Hand. Ich gehe auf den Zahnfleisch, Moritz. Da kannst du doch nicht einfach sagen, howdy ho. Da rast dich aus.
Hallo. Na?
Ja, siehst du, geht doch. Mehr will ich doch gar nicht.
Ja, aber da würde ich, ehrlich, da würde ich direkt wieder aussteigen zu hören. Wenn ich jetzt einen Podcast anmache, ne, und jemand sagt, hallo Mensch, Bettina, schön, dass du da bist. Da bin ich schon raus. Da denke ich mir, ja, das jetzt, ich will euch nicht dabei zuhören, wie ihr euch unterhaltet. Das soll ja was Interessantes sein.
Ja, Moritz, du kannst ja auch starten mit einer Ansprache. Du kannst ja mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu 360 Grad Qualitätspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. So, dann sind wir das schon mal los.
Ich bin ja auch nicht jetzt hier bei Anne Will oder sowas, ne?
Ja, Moritz, du kannst, choose your fighter, du kannst selber wählen. Ich biete hier nur an. Du kannst auch selber mitmachen. Also ich bin hier gerade wie so ein Sozialkundelehrer mit so 3, 4 drogenkranken Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, wo man jetzt hier nochmal was probiert. So letzter Anlauf, weißt du? Wo ich denke, Moritz, du bist in der Blüte deines Schaffens. Da wirst du ja wohl nochmal den Anfang von einem Podcast hinkriegen. Hast hier 18 Programme geschrieben, 3 Formate erfunden, alles Erfolgsformate. Da kriegst du doch mal hin, Hallo zu sagen im Podcast.
Oh. Hi.
Ich hab so schlecht geschlafen, Moritz.
Zu eurem Lieblingspodcast. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast.
Ja, siehst du, geht doch. Das ist nämlich die gleiche Verlegenheit, die du hast, wenn du bei Falsch aber lustig sagst, ich will mir noch mal auf die Glocke klicken.
Nee, da bin ich komplett abgestumpft. Da will ich sagen, da habe ich erst 6 Staffeln, aber da bin ich wirklich völlig weggestumpft. Hier bin ich nicht
so
weggestumpft.
Am Anfang war das so.
Ich habe das Gefühl, du bist auch gar nicht so stumpf. Ich habe das Gefühl, du bist doll angespitzt, auf jeden Fall. Du bist ein ganz spitzer Bleistift, mit dem man versucht, was zu schreiben, aber einmal zu doll drücken, zack, Miene kaputt.
3 Stunden habe ich geschlafen, Moritz. Ich bin um 1:30 ins Bett.
Aber warum?
War ich um 5 Uhr wieder wach.
Aber warum
ja,
denn?
Ja, weiß ich nicht, weil mein Körper ist bescheuert. Mein Körper ist dumm. Mein Körper denkt so, oh, ich bin aufgeregt. Und ich denke mir so, nein, ist gar nicht so, so viel ist gar nicht passiert. Leg dich wieder hin, ich will schlafen. Aber mein Körper ist dann einfach, total, oh, ich bin aufgeregt. Ui, 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 ui.
Du bist schlimmer als meine Tochter, die am nächsten Tag eine Zirkusvorstellung hat.
Ja, ist wirklich so. Also ja, also ich meine, gut, wir sind ja auch, auf einer Art sind wir auch Zirkusponys.
Klar, das ist bei deinem Körper auch so, der riecht eine Manege und zack will er auf einen Elefanten, das ist einfach so, das ist klar. Aber in welcher Manege reitest du denn im Moment, Till? Was glaubt denn dein Körper?
Ich bin in der Promomanege.
Ja, das weiß
ich. Ich bin in der absoluten Promomanege, so das heißt, Montag war ich bei Matze Hilscher beim Podcast.
Ja.
Ne, so, klar. Hotel Matze. Kann man übrigens, wenn die Podcast-Folge rauskommt, kann man übermorgen hören, am Sonntag. So, also wenn ihr das Freitag hört, übermorgen, Sonntag kommt es raus.
Ja, und ich glaube, und das ist auch, ja. So, pass auf, das ist auch so ein Podcast, da hat man auch das Gefühl, naja, das ist ja aber, die Leute gehen da ja hin und dann unterhält man sich da einfach kurz, das ist ja easy going. Ist es ja mit Matze gar nicht, weil du musst ja jede Sekunde rechnen, dass Matze Hilscher dir eine Frage stellt und man denkt, ja, das ist, ach so, mir war mir gar nicht klar, dass ich hier in der Therapiesitzung jetzt darüber nachdenken soll. Ach du liebe Zeit. Und nonstop dieses Rad von, ja, aber wie sehr möchte ich mich denn jetzt hier öffnen bei Spotify? Weiß ich gar nicht, ob das jetzt alle was angeht oder nicht.
Stimmt, ist absolut so. Ja, dann muss man erstmal gucken, dass man da durchkommt, ohne sich komplett, weißt du, ohne sich komplett auszusehen. Also man kann sich
ohne
ja
die Familie anrufen zu müssen und zu sagen, hört euch mal nicht an.
genau. Ohne sich schon prophylaktisch bei ein paar Leuten entschuldigen zu müssen, richtig? Ja, könnt ihr mal gucken, ob mir das gelungen ist oder nicht? Das ist ja immer die spannende Frage. So, genau. Das ist auch irgendwie, das ist natürlich ein schönes, ich mache das natürlich auch super, das ist auch ein gutes Gespräch und also, ne, war super, aber genau, ist auch irgendwie anstrengend so, ne?
Ja,
muss man sich da, muss man den obersten Hemdknopf mal aufmachen. So, und dann war ich bei Caroline Kebekus.
So, das war Montag. Dienstag war Caroline Kebekus.
Nee, Dienstag, so, dann bin ich habe jetzt ein Büro, Moritz.
Wo hast du ein Büro?
Wir können heute. Ja, übrigens, ich merke das gerade, ne? Wir können wirklich diesen Podcast heute strukturieren nach den Wochentagen, weil jeder Tag ist eigentlich für mich ein Podcast-Punkt.
Ja.
So, und ich muss sagen, ich habe jetzt, Dienstag, Büro. Ich habe jetzt ein Büro.
Okay, was, aber ist es jetzt nur für die Sendung oder hast du das auch dauerhaft? Bist du jetzt so weit, dass du sagst, dauerhaft, ich gehe jetzt in so ein Büro, weil das ist ja mein großes Ziel in den nächsten 2 Jahren.
Ja,
dass man da einfach so in Büro
richtig,
geht.
Das ist natürlich der große Traum. Ja, das ist der große Traum von uns KünstlerInnen. Mhm. Aber das ist, muss man jetzt auch dazu sagen, also es kann sein, dass ich den Traum jetzt schon auch, dass der so nach einer Stunde bei mir jetzt auch schon durch ist, der Traum.
Ja, teilst du dir das Büro mit
anderen
Leuten?
Da bin ich ganz schnell aufgewacht. Nee.
Ah, gut.
Also ich habe sogar streng genommen 2 Büros. Mhm. Weil ich irgendwie eine Garderobe noch habe. Das ist irgendwie ein Raum, der ist Garderobe. Da gehe ich, ich werde wahrscheinlich häufiger in der Garderobe sein, das ist schöner da.
Ja.
Und sonst ist das wirklich, also sie haben das toll gemacht, ne? Das ist ein richtiges Büro. Mhm. Wir haben da richtig eine Bürolandschaft simuliert. Mhm. Also richtig mit so hässlichen Teppichen. Mhm. Unfassbar, aber so mit so, da ist so 1 Pflanze immer pro Zimmer. Immer 1.
Ja.
So, dann gibt es so einen Garderobenständer, dann so hässliche Tische, dann so alles in so einer Eichenoptik. Ja, Eichefurnier.
Furniert.
Ist das so? Also es sieht eigentlich, furniert. Es könnte auch eine Jugendherberge sein.
Mhm, okay.
So von den Schränken her und so, was da so steht. Und dann so ein bisschen abgesessene Sofas.
Ja.
So, ja. Also wie man sich das vorstellt. Und dann so Lamellendinger, die man so vor die Fenster macht. Mhm,
klar.
So Lamellen.
Ja. Ja, falls man mal ein vertrauliches Gespräch hat.
Wo man so zuzieht, wenn man so zudringlich wird, der Sekretärin gegenüber.
Ja, ja.
Weißt du, so kenne ich das. Ich kenne das nur aus Filmen, wo man das dann zumacht und dann passiert was Schlimmes.
Ja, okay.
Ja, genau.
Habt ihr einen Wasserspender? Wichtig?
Das ist echt ein Problem. Wir haben viele Sachen noch nicht. Wir haben keinen Wasserspender.
Das ist nicht gut.
Wir haben eine sehr schlechte Kaffeemaschine.
Auch gar nicht gut.
Nee, genau. So, und da muss jetzt tatsächlich ein bisschen aufgerüstet werden.
Hast du einen Stempel?
Also da werde ich jetzt, ich habe jetzt gerade schon...
Man braucht einen Stempel.
Nee, ich brauche einen Stempel, Stempelkissen. Brauche ich natürlich. Und da brauche ich einen Stempel, wo drauf steht witzig.
Ja, du brauchst einen Stempel mit witzig, einen mit deinem Namen drauf, einfach nur geprüft von Till Reiners.
Ja.
Dann brauchst du einen mit dem Datum.
Witzig und nicht witzig.
Ja. Und vertraulich, Doppelpunkt, diese Person bitte schnellstmöglichst entfernen.
Ja, richtig. Dann habe ich noch ein Schild, das kommt jetzt auch endlich, da ist so eine Leuchtschrift.
Mhm.
Das ist, weißt du, ich habe mir gedacht, so ein Firmenmotto wäre gut.
Ja, das ist wichtig.
Ne?
Was ist das Firmenmotto bei euch?
Das steht Every Joke Counts. Ja, mhm. Also das ist so, wir kämpfen um jeden Witz. Mhm. Ja,
ja,
das ist gut. So, das ist nachempfunden von The Bear.
Mhm.
Da steht nämlich Every Second Counts und wir haben das einfach umgemodelt. Ja.
Mhm.
So, da freue ich mich schon auf das Schild. So, und dann brauche ich dringend Poster. Das sind so weiße Wände, aber die sind auch nicht mehr so ganz weiß, sondern du siehst, ja, hier sind schon 40, 50 Jahre lang Fernsehgeschichte in diesen Wänden drin.
Ja, das nicht.
Und
gut.
Das wird halt gemietet dann immer von Produktion zu Produktion, ne?
Ja.
Also dann so ganz siffige Teppiche, so blaue sind die.
Mhm.
Ja, also schon, es ist so ein gut durchgesessenes Sofa, das ich jetzt bezogen habe quasi, ne? Also so ist quasi alles. Also es ist
ja
schon so.
Aber das ist nicht gut. Also
nee,
du brauchst ja, ich habe auch gedacht.
Also ja.
Was du ja brauchst, ist, du brauchst ja eine gemütliche Ecke. Also du brauchst ja irgendwo da einen Ort, wo du denkst,
richtig.
Also hier möchte ich sein.
Ja.
Also weil ich glaube, ganz viele Leute haben so, ja, man ist zu Hause und dann ist man, wir haben jetzt zum Beispiel normalerweise zu Hause unser Büro und das ist dann irgendwie scheiße, also mietet man sich irgendwo ein Büro. Und dann gehen die Leute davon aus, naja, man braucht nur dieses Büro. Und das ist ja Quatsch. Du brauchst ja quasi auch andersrum in einem Büro einen kleinen Flecken zu Hause, wo du mal aussteigen kannst, richtig, aus dem Büro ist. Wo klar ist, hier arbeite ich auch nicht, sondern hier gehe ich, wenn ich so 10 Minuten habe, wo ich nicht arbeiten will, dann gehe ich dann dahin und dann kann ich da mal kurz raus sein.
Ja, ein Balkonerlebnis.
So, aber
Balkonerlebnis schaffen,
ja,
so,
ja,
ne? Aber drin, ja, genau, einen dritten Balkon sozusagen,
ja,
genau. Also gibt es jetzt hier einen Mehr-Punkte-Plan, um das schöner zu machen. Wie gesagt, es gibt Poster. Dann will ich da so ein bisschen Licht, also wärmeres Licht, weil das sind auch dann natürlich so, das sind zwar keine Neonröhren, aber es ist das gleiche Licht. Ja, genau, das sind dann so LED, genau die gleiche Scheiße. Mhm. Ja, also kaltes, weißes Licht, da muss irgendwie was Warmes rein. Dann, apropos warm, das ist nämlich auch noch so ein Ding, ne? Da habe ich gedacht, da klimatisiert, dachte ich, wäre das. Nee, also das Studio ist klimatisiert, aber ich bin ja nicht immer im Studio, sondern bin ja oft im Büro auch. Also da brauche ich so einen Stehventilator.
Ja.
Ja, dass das da ein bisschen so, da gibt es ja mittlerweile ganz gute.
Da müssen aber auch so Fransen dran sein. Da müssen so silberne Fransen dran sein. Sonst ist es kein Stehventilator für ein Büro.
Eigentlich müssen da silberne Fransen dran sein. Ja, ist richtig. Und eigentlich braucht man nochmal oben so einen ganz traurigen Deckenventilator, der immer so ein bisschen quietscht.
Ja. Der auch so langsam ist, dass der die Luft gar nicht bewegt, sondern aber der ist einfach, wo du auch gar weißt, ist der an oder haben wir hier irgendwo so einen Luftzug, der den Ventilator bewegt? Man weiß gar nicht, was bewegt hier.
Richtig, genau so. Man weiß, was bewegt eigentlich was, genau. Und es ist eigentlich nur eine Illustration der Tristesse. Ja, ja. Also die Einsamkeit wird nochmal deutlicher durch den Strohballen, der von links nach rechts fliegt.
Ja.
Und das ist sozusagen der Strohballen. So, genau.
So. Oben auf dem Ventilator hat jemand so ein Lego-Männchen draufgeklebt, das sich immer mitdreht. Aber der Ventilator ist so langsam, dass du es immer gut erkennen kannst. Ja.
Ja. Genau, das braucht man, das ist klar. Dann habe ich einen ergonomischen, ja, ich komme jetzt in diese Zeit, ne? Ergonomisch.
Alter.
Das ist für mich ein erholsames Wort.
Mhm.
Allein, wenn ich das schon sage, da entspannt sich meine Rückenmuskulatur, ne? Ergonomisch, ich habe einen ergonomischen Tisch. Dann,
ja,
da stehe ich dann manchmal dran.
Ja,
natürlich, da fahre ich während Meetings, fahre ich da die Tischplatte hoch. Da sollst du mal gucken, wie ich da die Tischplatte hoch und runter fahre. Ich hoffe, wir nehmen auch mal einen Podcast auf meinem Büro aus, dann sieht man auch mal mein Büro, würde ich mich freuen. Weißt du, manchmal machen wir, klippen wir ja was aus, dann sieht man das Büro so im Hintergrund. Dann eine Couch habe ich, dann hätte ich gerne noch fürs Büro so einen Teppich, wo man vielleicht sogar, der so ein bisschen Rasen simuliert. Ja?
Ja.
So?
Hast du denn auch dieses kleine Golfset, wo du so einen Schläger hast und so ein Loch mit so einem Fähnchen, wo du den so reinmachst immer?
Müsste ich eigentlich haben, ne?
Musst du eigentlich
das
haben.
Das ist so, ja.
Eigentlich ein absolutes Muss.
Während ich so Calls mache.
Ganz genau.
Mache ich dann das.
Ja.
Mhm. Und auch diese fünf Kugeln, die so aneinander hängen, die so von links nach rechts schwingen.
Auf
ne?
jeden Fall, die brauchst
das
du auch.
Gut, genau. So, und also, das ist da. Und dann für alle, da werde ich mich für einsetzen, weil das gibt's auch noch nicht. Die Kaffeemaschine.
Ja, das ist klar.
Es muss eine vernünftige Kaffeemaschine geben. Ja, das sind so Sidequests. Das siehst du nachher alles nicht in der Sendung, aber das ist natürlich auf dem Weg dahin, muss das da
das
sein.
Das ist klar.
Weißt du? Und das Ja, das ist klar. So, und das wird sich ja alles in die DNA der Sendung, wird sich das rein verweben sozusagen, aber das siehst du dann nicht. Es ist nicht so eins zu eins. Weißt du, wie es ist, Moritz?
Ja, es ist.
Wir sind Stimmungsarbeiter.
Ja.
Das heißt, die Stimmung ist total wichtig für uns.
Es ist ein bisschen wie bei so einem Roman, den du dann liest und dann denkst du, ja, das ist ja alles ganz nett. Und was du nicht siehst, sind diese 20, 30, 40, 50 Seiten Charakterbeschreibung für die einzelnen Charaktere, die der Autor, die Autorin erstellt hat. Die wirst du nie lesen, aber deswegen, du merkst das in dem Buch, wie gut der Charakter erstellt ist, weil es diesen ganzen Hintergrund gibt. Und das ist bei dir Kaffee und ein Teppich.
Genau so. Ja, da kommt ein Typ in eine Bar und der hat eine kleine Narbe überm Auge.
Mhm.
Ja, und der Schauspieler weiß, woher die Narbe kommt. Die spielt er mit, die Geschichte. Mhm. Das kommt in den Dialog nie vor.
Mhm.
Aber der weiß, woher die Narbe kommt. Genauso ist es ja bei mir auch.
Ja.
Wo sich alle fragen, wo kommt die gute Laune her? Ja, die kommen von dem Teppich, den ich habe. Die kommen von der guten Kaffeemaschine. Ja, und da müssen eben mal alle mit anpacken, dass ich hier nochmal gute Laune kriege. Ja.
Also
so will ich es dann jetzt den Leuten da von der Produktionsfirma verkaufen, weil das sehe ich ganz klar, auch die da auch finanziell in der Pflicht. Da weiß ich doch gar nicht, wie das so im Einzelnen geregelt wird.
Ja, da muss sich jemand drum kümmern. Also du warst Dienstag in deinem Büro, wolltest du uns damit erzählen.
Ja, Rolf heißt er, muss sich kümmern. Rolf, ganz liebe Grüße, falls ihr den Podcast hört, auch
Rolf,
er ist der Geschäftsführer.
Rolf,
dann wäre gut, wenn wir das alles... Dass wir uns da kümmern.
Heute besser als morgen, Rolf. Danke.
Ja, das wäre wirklich gut. Genau, und die Kaffeemaschine, wie gesagt, ich teile ja.
Mhm.
Die Kaffeemaschine kommt allen zugute.
Mhm.
Ich habe meinen Head-Autor auch gesagt, Johannes, kannst auch gerne mal in mein Büro kommen und da dich auf die Couch. Couch habe ich selber mitgebracht. Möchte ich ja auch nochmal zu Protokoll geben.
Ah, okay. Ne?
Nicht nur, dass ihr denkt, hier, das ist für mich ein reiner Selbstbedienungsladen. Nein. Mhm. Ich bringe auch was mit in die Firma. Moritz, jetzt wollte ich dich ganz kurz fragen, wie stehst du zum Thema Preisen? Also manchmal gewinnt man ja Preise, ne?
Ja.
Wir haben ja ab und zu Preise gewonnen schon, so Kabarett- und Comedy-Preise.
Ja.
Was machst du mit denen?
Ich nehme die natürlich mit, als wäre frech, die da stehen zu lassen. Und dann frage ich meine Agentur, ob die sich denn da hinstellen wollen. Und dann sagen die, nee, eigentlich nicht. Und dann lasse ich die irgendwo liegen.
Mhm. Und wie stehst du zum Thema jetzt, also im Büro?
Ja.
Da, also weil ich habe jetzt überlegt, weil ich habe die jetzt so ganz oben bei mir stehen auf so einem Regal, die sieht man nicht.
Mhm.
Das finde ich okay, finde ich so angeberhaft, finde ich mir unangenehm, ne? Wenn die da so stehen, die Preise. Aber jetzt, ich habe gedacht, fürs Büro.
Das geht.
Ist das auch manchmal, ja, weil ich habe jetzt auch gedacht, ich habe jetzt so tolle Autorinnen und Autoren. Ne?
Ja.
Aber das sind natürlich auch Leute, die sind jung und die sind respektlos.
Ja.
Und ich habe dann auch manchmal gedacht, ja, ist ja so, so sind ja die jungen Leute. So, und ich habe auch manchmal gedacht, dass ich dann da vielleicht so ein Regal voller Preise mache, so eine, weißt du?
Mhm.
Und wenn die mir frech kommen,
ja,
ne, dass ich dann nochmal da hingehe, so ganz unauffällig, dahin gehe und die so anfangen, so abzustauben.
Mhm.
Und dann auf einmal so über die Preise erzähle.
Ja, ich würde noch einen weitergehen. Ich würde aus den Preisen, würde ich mir an deiner Stelle so Aufnäher machen lassen, die du dann immer quasi immer dabei haben kannst. Wie so Generäle, die haben das ja hier so als so ein Ding, dass du das da auch hast, aber dass so jeder einzelne Streifen steht für so einen Preis. Dass sie das auch nicht vergessen, dass du die ja alle hast.
Ja, das ist super. Ja, weißt du, so wie, ich hatte mal so eine, habe ich schon mal von erzählt, ich war mal in so einem RTL-Kosmos, sag ich mal, unterwegs und gab es so eine Vorbesprechung, wie die Sendung werden soll, mit ganz vielen anderen Comedians. Und dann hatte da seinerzeit, ja, es ist schon ein bisschen länger her, ja, so müssen wir nicht im Einzelnen auf die Personalie eingehen. Aber
ja,
genau, ich sag die Personalie gar nicht.
Ja.
So, da hat auf jeden Fall jemand so gesagt, wie er sich das so vorstellt, ja. Und dann war da Ilka Bessin.
Mhm.
So, liebe Grüße, Cindy aus Marzahn.
Mhm.
So, und Ilka Bessin hatte eine andere Meinung.
Mhm.
Ne? Und hat dann immer gesagt, also natürlich immer so halb im Scherz, ne, halb im Ernst, hat immer gesagt, ja, nee, okay, ja, kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich habe 7 Comedy-Preise, oder sind es 8, weiß ich ja nicht. Also kann ja auch sein, dass ich da falsch liege. Fand ich fantastisch.
Finde ich richtig gut. Ja, also im Büro, ich würde sie mir jetzt nicht hinstellen. Weil ich die, also ich bin ganz ehrlich, ich finde die einfach meistens hässlich, ne? Also es gibt jetzt wirklich selten schöne Preise.
Ja.
Wenn es mal einen schönen Preis gäbe, würde ich mir den sogar, glaube ich, hinstellen.
Na, ich hatte gedacht, wenn dann im Büro, weißt du? Wenn dann kann man die ins Büro stellen, aber es ist unangenehm.
Ja, das
auch,
ist klar.
Ne? Ja, aber mal ernsthaft, das ist ja unangenehm wahrscheinlich.
Das ist unangenehm, aber ich finde, also das ist da wieder lustig unangenehm. Also vor allem, wenn du das quasi noch übertreibst. Wenn du also jetzt nochmal so eine Neonschrift nimmst, die du über die Vitrine hängst und die Neonschrift sagt, warum ich der Geilste bin, Fragezeichen. Und dann so ein Pfeil und unten sind die ganzen Preise in so einer Vitrine. Weißt du, wenn du es so drüber machst, dann geht es. So wie Ilka halt.
Nee, das kann ich, die Ironie kann ich ja nicht dauerhaft spielen. Also das ist mir ja dann irgendwann total peinlich, weil, also du weißt doch, wie es ist, Moritz.
Ja.
Jeder Erfolg im Leben ist direkt neben einer anderen Niederlage wiederum.
Ja, das stimmt.
Also es kann ja sein, dass ich mich noch morgens darüber freue, ah krass, hier der Witz ist aber gut gelungen. Mhm. Das wird aber ein Schmunzler werden in der Sendung. Und dann gieße ich mir irgendwie Kaffee übers Shirt.
Ja.
Und das klebt dann den ganzen Tag so unangenehm an mir. Und ich gucke so an mir runter, so aufs Shirt und wie trottelig ich immer bin mit so Sachen verschütten und so. Und dann gucke ich so auf die Schrift, warum ich der Geilste bin. Und dann werde ich ja schon weinend zusammenbrechen. Das kenne ich ja. Das, weißt du?
Ja, gut. Dann brauchst du vielleicht einen Mix. Also dann darfst du nicht nur deine ganzen Preise und Trophäen aufstellen, sondern auch große Niederlagen.
Ja.
Dass du nochmal so eine Mail ausdruckst von so einem Auftritt, wo dir gesagt wurde, du, wir sind jetzt hier
Absagen.
Unter der, also wir haben jetzt 8 Tickets verkauft, hier passen 400 rein, wir würden das dann einfach nochmal um ein Jahr verschieben oder so.
Ich hab sowas.
Dass du das da reinmachst oder all die Geräte, deine kaputten.
Ich hab sowas, ich hab wirklich, manchmal stolper ich, manchmal sucht man ja Mails raus.
Mhm.
Und dann habe ich so Mails von 2011, wo mir meine alte Agentin, die ich nicht mehr habe, so schreibt, ja, also musst du jetzt entscheiden, ob wir das machen mit dem Auftritt oder nicht.
So,
also
so,
sind halt jetzt sind 26 Tickets verkauft.
Das und dann brauchst du ehrlich gesagt auch noch so Sockel mit so Preisen, die du nicht gewonnen hast. Also was du alles nicht gewonnen hast. Ich weiß nicht, es gibt ja, du hast sehr viel gewonnen. Was du zum Beispiel nie gewonnen hast, ist der Hamburger Comedy-Pokal. Da warst du
Comedy-Pokal.
Den hast du zum Beispiel nicht gewonnen. oder verschiedene andere Sachen.
Ich wusste, dass das kommt. Moritz hat den Hamburger, wir haben halt zusammen an einem Wettbewerb gewonnen. Ja, Wettbewerb teilgenommen. Nee,
gewonnen haben wir nicht.
Wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen. Mhm. Nee, wir haben da nicht gewonnen. Da waren wir beide im Finale. Mhm. Und da bin ich leer ausgegangen. Mhm. Was wurde sich die Leute, denke ich, heute das schämen, dass ich da leer ausgegangen bin. Mhm. Und du hast da den ersten Platz gemacht beim Hamburger Comedy-Pokal.
Naja, es gab ja 3 verschiedene Preise. Man konnte ja 3 verschiedene Preise gewinnen. Also du hättest ja jetzt, also selbst wenn ich einen gewonnen hätte, hättest du ja die Chance auf einen anderen noch gehabt.
Ja.
Aber du hast auch noch jemand anderes gewonnen.
Nee,
den hab auch noch ich gewonnen.
Hab ich auch nicht gewonnen. Hat euch jemand anderes gewonnen. Ja. Stimmt, du hast doch nur 2 Preise. Du hast den Publikumspreis gewonnen und den Jurypreis.
Und du nicht.
Ja,
aber den kannst du zum Beispiel dann, also das ist ja wieder eine ironische Ebene von, das finde ich dann wieder auch okay. Wenn du dann quasi auch noch all das, also deine großen Niederlagen und die Siege ausstellst.
Nein, jetzt checke ich das, Moritz. Ich brauche deine Preise. Das ist das. Ich hätte gerne alle deine Preise, stelle ich mir hin. Das ist doch das. Dann haben wir es doch. Weißt, und ich gebe dir mal einen Preis von mir mit. Weißt du, das erdet.
Ja, das ist nicht
das erdet uns beide wahr. Das ist doch, Moritz, und das ist doch Freundschaft. Das ist doch wahre Freundschaft. Sich gegenseitig runterziehen. Das ist es doch. Jetzt haben wir es.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Ja.
So, also, du warst jetzt Dienstag in deinem Büro.
So, also jetzt, das ist im Büro. Mhm. Ich habe jetzt ein Büro. So, ich bin jetzt ein Bürotyp. Mhm. 8 Wochen lang oder 10 Wochen lang werde ich da jetzt arbeiten. Mhm. Okay, dann so, wie gesagt, da mussten jetzt so ein paar, ich mache diese Verschönerungsaktion, da gibt es einen Kopierer, einen riesen Kopierer.
Das ist geil. Da will ich erstmal einfach ein paar Sachen kopieren.
Das sind so lange Büros. Ja, das ist, ich auf jeden Fall so witzige Sachen kopieren, Arschbacken kopieren und so. Das wird auf jeden Fall alles kommen. Aber es ist wirklich, also du findest es so eine Stunde lang kultig und dann sitzt du in diesem Büro und denkst dir, boah, krass. Das machen ja Leute ein Leben lang teilweise. Ich hoffe in schöneren Büros wirklich, nee, weil das ist
nicht,
wirklich. Also wir haben schon so, ich will mich nicht zu sehr beschweren, aber also ich finde das jetzt völlig okay, wenn man das ein bisschen verschönert und so. Aber das ist schon ein Stromberg-Büro. Mhm. Das ist wirklich so ein klassisches, so, ja, wie man es so kennt. Ja,
also so sind Büros, glaube ich.
So sind Büros.
Also ich glaube, das ist das, so sind Leute, die sind dann immer in sowas. Was ja, und ich glaube, du rätest dich ein bisschen mit, naja, aber alle hier, also das ganze Kollegium ist ja auch hier und wenn du mit denen gut klarkommst, dann bist du zusammen in der Scheiße, das geht auch noch. Aber ich glaube, es gibt relativ oft auch diese anonymen Großraumbüros, wo du die Leute auch irgendwie nicht magst, ne? Aber man kennt sich jetzt auch nicht, man hat auch wenig miteinander zu tun, man geht da hin, man arbeitet, man fährt nach Hause. Das ist schon tragisch.
Ja, das finde ich noch mal schlimmer in so Großraumbüros, wo man so Parzellen einfach nur noch hat, ne, mit so Stellwänden. Ja,
also der Kapitalismus, ne? Ist schon ein Monster, das täglich an dir nagt. Da bin ich schon, also das ist einfach nur krass.
Ja, da will ich mich, ja gut, das ist bei mir jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber wie, mit diesen Verschönerungen halt, also wenn die jetzt kommen alle, genau, und dann hat auch tatsächlich unser Produzent, besagter Produzent, hat sich auch gedacht schon, wir sollten es hier ein bisschen schöner machen. Ne? Und hat sich dann gedacht, wie kann ich denn meinem Host, dem Till, wie kann ich dem denn eine Freude machen? Was mag er denn gerne? Und dann hat er sich offenbar gedacht, ja, sich mag der wahrscheinlich gerne. Und hat so die Hälfte des Flurs nur mit Porträts von mir gehängt.
Das ist ja richtig ausschließlich Porträts. Unangenehm.
Ja, absolut unangenehm. Das wird so jeden Morgen der Walk of Shame, wenn ich da so an den Fotos von mir vorbeigehe.
Das würde ich ja nur alle, die zu Gast sind, halten dich ja für den größten Narzissten aller Zeiten. Ja, guck mal, das bin ich. Hier, absolut. Das zwei Meter weiter, das und, bin auch ich.
Ja, jetzt bin hier ich vorne, auch ich. Hier, ich war mal so anderen Bild. Guck mal, hier, ich.
Da waren wir zu zweit, aber da habe ich das mit, da habe ich überklebt den anderen, damit man nur mich sieht.
Ja, und wir müssen jetzt dringend irgendwie das so machen, dass wir da Gäste hinhängen, die eingeladen sind oder so, und dass wir dann jetzt Fotos vom Team machen, dass wir da drumherum, weißt du, dass wir das so ein bisschen eingemeiden, dass das, dass wir den Narzissmus, der gerade bei 100% ist, ein bisschen auf Normalmaß zurückfahren. Das wäre ganz schön. Oder auch so andere, oder Fotos von so anderen Leuten auch.
Also ganz sogar völlig kontextlos.
Jetzt gar nicht, also einfach so das kontextlos, einfach so Stockfotos Stockfotos von irgendwem.
Das ist noch besser. Ich wollte gerade sagen, so von so irgendwelchen Prominenten, Kermit der Frosch, David Hasselhoff, aber noch geiler ist von so Fotos von irgendwelchen Leuten. Ja. Alles gut.
Irgendwelche Leute, weil es einfach vielleicht auch einfach diese gekauften Bilderrahmen, wo schon immer so ein Probefoto von irgendwem drin ist, das dann einfach dahin hängen. Ach, ja, so, das ist jetzt also der Dienstag gewesen, Moritz.
Das war der Dienstag. Okay, jetzt hängst du also da im Büro rum und musst dir lustige Sachen ausdenken. Spaßig.
Das mache ich jetzt gerade, genau. So, dann ist jetzt aber auch gleichzeitig Promotour. Während ich die Sendung ausdenke, muss ich jetzt auch die ganze Zeit sagen, hier, boah, wow, da kommt eine Sendung, die wird geil.
Mhm. Ne? Klar. Also warst du bei Carolin?
Da war ich bei Caro Kebekus, genau. War sehr schön. Habe ich sogar ihre Eltern kennengelernt. Also die sind da.
Ja, ich glaube, ich war eine Woche vor dir da oder zwei.
Ah, ja, genau.
Ihr Vater war da, ja.
Ja, crazy. Ja, da gibt's Freibier dann immer nach der Sendung.
Ja, sicher.
Mit Speck fängt man Mäuse. Ja. Nee, Quatsch. Also sehr nett. Ich glaube, das war mal ein Teppichstudio oder so, ne? Das Studio von ihr.
Ja, kann sein.
Also es sieht so improvisiert aus immer noch.
Also das war mal eine Werkshalle auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da ist es ein bisschen, da sind ja die Büros auch da drin. Aber die haben das schlau gemacht. Du hast ja das ganze Büro ist immer komplett verglast zu einer Seite. Und hinter dem Glas guckst du quasi runter auf das Studio. Das heißt, du hast nonstop den Reminder von, ja, guck mal aus dem Fenster hier, dafür machen wir das. Da landet das nachher.
Da soll das stattfinden.
Genau.
Finde ich geil.
Ja, finde ich auch
gut. Finde ich gut. Idee.
Das ist ein bisschen, als würdest du quasi eigentlich nur langweilig so Teile bestellen und versuchen, dass du die irgendwie aus Wuhan hierher transportiert bekommst. Aber wenn du aus deinem Glasfenster guckst, dann siehst du, wie unten die Autos zusammengeklöppelt werden. Und man denkt, ja klar, aber das Teil, was jetzt hier einfach nervig ist zu besorgen, das landet dann da unten drin und dann fährt da hinten das Auto raus. Das sehe ich ja von hier aus. Bei jedem Auto denkst du, ja guck mal, das ist geil, habe ich wieder eins geschafft.
Genau so ist das. Ja, das stimmt. Ja, ist irgendwie so, das ist ja in Ehrenfeld, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, wahlweise Neukölln oder Wedding von Köln, glaube ich. Sowas irgendwie. Und, oder? Sowas ist das, glaube ich, schon. Ist, glaube ich, so, also auf jeden Fall in der Innenstadt und so, und dann ist das wirklich so. Und Köln schafft das ja, wie gesagt, Chaos, also nicht nur der Vater war da, auch die Mutter, alles total nett und herzlich, aber auch da. Also ich finde, die Kölnerinnen und Kölner schaffen das dann immer noch mal besonders, das so ganz familiär zu machen. Das ist dann immer schon so, man hat immer das Gefühl, das ist so ein Familienbetrieb, auch wenn es gar nicht so ist. Aber da stehen dann zum Schluss alle mit so einem Kölsch und dann kann man dann auch immer so nach Hause fahren mit dem Fahrrad.
Ja, du kannst da auch, du kannst da teilweise auch in der Agentur, kannst du quasi Mütter und Väter buchen, die quasi für den Abend so tun, als wären sie deine Eltern, damit die nach der Sendung da sind und man denkt, ach krass, guck mal, die Eltern gucken sich auch jede Sendung noch an von der Tochter oder von dem Sohn.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich, also das fand ich wirklich beeindruckend, dass sie dann alle da nur mit dem Fahrrad weggefahren sind. Das geht zum Beispiel in Berlin nicht. Wir sitzen in Adlershof. Das ist so die letzte Ausfahrt vor Brandenburg, so gefühlt.
Ah, und ich weiß, wo das ist ja furchtbar. Ja?
Ja, wir sitzen da direkt bei Klaas nebenan. Mhm. Also Klaas dreht da auch seine Sendung und da gibt es noch so ein paar andere Sendungen. Genau, das ist irgendwie, ja, aber ist so, man ist jetzt so, ja, man hängt da so ab. Da ist nichts sonst. Das ist einfach nur so eine, das ist so eine kleine Fernsehstadt. Das ist so Berlins Hollywood.
Ja.
Ja. So ist das. Aber ganz ohne Glamour, würde ich sagen. Ja. Und so, dann war ich da bei Kau, das war sehr nett, war sehr schön. Dann
Donnerstag.
Dann nächster Tag direkt Phil Laude. Kennst du noch Phil Laude?
Ja, klar, kenn ich noch Phil Laude. Der war ich bei Funk ganz am Anfang. Und der war ja da vorher schon bei diesem, wie heißt das, Titifucker-Projekt, wie hieß das bei denen?
Dieses White Titty.
White Titty, genau. Ja, ja, der war ja schon, als wir angefangen mit Internet, ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie das hieß. Da waren die ja schon seit 10 Jahren, da waren sie ja schon am Machen und am Tun. Du. Aber bei was warst du denn bei Phil Laude? Hat der eine Sendung jetzt oder warst du mit ihm da beim Internet?
Nein, der hatte mehrere Formate und wir haben da so zwei so Sachen gemacht. Wir haben so eine Witze-Challenge gemacht. Mhm. Das ist, man muss sich gegenseitig Witze erzählen und dann gucken, ob jemand lacht. Mhm. So, also eigentlich unser Leben in Kurzform. Ist das ja, wenn man ehrlich ist zueinander. So, und das hat Spaß gemacht. Und dann gab es, und das fand ich eine super Sache, nämlich gab es ein Schulquiz. Also es wurden alte Schulfragen gestellt in verschiedenen Fächern.
Ja, okay. Also so, okay. Aber also, nicht auf lustig, sondern so wie ich dich kenne, direkt zu kompetitiv.
Ja, es war dann direkt, du hast absolut recht, also ich dachte, ja klar, ist lustig und unterhaltsam, aber ich habe dann gemerkt, auch bei Phil, ne?
Ja, ja.
Weil Phil Laude ist, also ich finde wirklich, ne, ich bin zu Phil gekommen und das ist wirklich jemand, das ist schon für mich ein weiser alter Mann mittlerweile, weil das ist, du hast genau, wie du richtig gesagt hast, ich glaube, der hat, weiß nicht, der hat wahrscheinlich mit 16 angefangen oder so YouTube zu machen und der macht das schon so ultra lange.
Ja.
Der ist wirklich so ein bisschen in seiner... Ja, ich mach das hier noch zum Spaßphase sozusagen. Ja, also so, also der ist so, wie soll ich sagen? Also der hat so eine, ja, also gar nicht auf eine schlechte Art, sondern auf eine wirklich gute Art. Mhm. Ne? So auf so eine, so, dass du, also du guckst in seine Augen und du siehst, wie viel er schon gemacht hat. Ja. Wirklich, so. Ne? Also wirklich so ein absoluter Vollprofi. So, und ich glaube, das ist auch so, und aber auf so eine gute Art meine ich, weil viele YouTuber sind ja sehr ehrgeizig und du musst leider auch durch, und da hat er auch so von erzählt, du musst auch durch diesen Algorithmus, wirst du auch dazu getrieben, so ultra ehrgeizig zu werden, weil du da, ne, du musst immer ganz viele Videos machen und so. Mhm. Und das hat er so ein bisschen abgelegt. Super geil. Ja, also so, das ist nicht mehr so sein, also er, also ne, macht, arbeitet immer noch viel, glaube ich, und so, aber ich ist glaube, jetzt nicht mehr so komplett getrieben, weil der hat schon so viel gemacht, der hat schon so viel erlebt und der hat schon, ne, der hat das alles schon erlebt, sozusagen. Der muss nicht nur noch so eine Möhre vor die Nase hängen, um rennen zu können.
Ja, sozusagen. Wenn du irgendwie jetzt schon, weiß ich nicht, also ich glaube, wenn du das mal irgendwie, wenn du dem hinterher jagst, dass du ein Millionen-Video hast, dann bist du dabei oder machen und am Ton. Und wenn du dann eins hast, dann kommt die Phase, wo man denkt, jetzt baue ich aber auch regelmäßig mal eins.
Ja.
Und dann bist du getrieben von dieser Angst, dass es schon relativ lange kein Millionen-Klick-Video mehr gab. Und dann irgendwann kommt dann die Phase, wo du denkst, ja, weiß nicht, ich hatte jetzt schon so viele Millionen Video, also die haben sich geklickt und einige nicht. Und am Ende dann doch. Genau. Und irgendwann kommt wieder. So wie wir zum Beispiel, weiß ich nicht, du schreibst ein Programm und dann hast du tierisch die Panik, ein zweites zu schreiben. Dann schreibst du ein zweites und dann hast du das Gefühl von, ja, aber vielleicht bin ich jetzt leer. Vielleicht habe ich nie wieder Ideen für lustige, witzige Sachen. Und irgendwann nach so ein paar Jahren merkst du, ja, guck mal, irgendwas mache ich da immer. Also es wird jetzt, ich kann das, das ist mein Job, das wird schon alles funktionieren. Das hat er wahrscheinlich auch irgendwann, dass er denkt, ja, dann jetzt irgendwann finde ich dann ein neues Ding und dann mache ich daraus ein paar Millionen Klicks. Richtig. Ist doch egal.
Richtig, genau so. Das hat er, das ist super, aber also du kannst den immer noch ein bisschen triggern, ne? Also dieser alte Hunger, ja, der ist sofort wieder da. Ne? Also das, so dieser alte Wettbewerbsgedanke ist sofort wieder da, als er dann, der hat bei einem Spiel verloren und, also, und dann sofort, also wir haben verschiedene Fächer gespielt, wir haben so drei verschiedene Fächer gespielt. Ich sag dir mal die Fächer und sag du mir mal, ob du darin gut warst oder nicht. Mhm. Okay? Mhm. Also, wie du das ordnen würdest für dich, weil wir hatten das jetzt auch für uns so geordnet. Mhm. Bei uns gab es Bio, Erdkunde und Englisch. So, wie stehst du dazu?
Von oben nach unten, Erdkunde, Englisch, Bio.
Also Erdkunde am besten?
Ja.
Dann Englisch, dann Bio.
Ja, Bio gar nicht meins. Überhaupt nicht meins. Englisch, heute würde ich sagen, ja, schon, auf jeden Fall. Aber in der Schule damals gar nicht. Ich gehasst.
Ja.
Erdkunde, immer geil gewesen.
Ah, abgefahren. Ja, wir haben es genau umgekehrt geordnet. Also wir waren uns beide einig, dass wir, wenn wir das jetzt spielen wollen, ne, also wäre gemünzt auf heute, dann wollen wir das so rumspielen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich so zum Beispiel, ja, kann man sich ja dann angucken. Mhm. Ah ja, da würde ich, hätte ich gerne eine Frage. Da gab es nämlich eine Bio war dann Sexualkunde. Mhm.
Klar, ist ja immer noch fürs Internet.
Hättest du jetzt gewusst, wie viel Menstruationsblut eine Frau so durchschnittlich ungefähr bei einer Periode verliert? Und zwar jetzt, also während der gesamten Menstruationsphase. Mhm. Wie viel Blut? Ungefähr, tipp mal. Und da gab es nämlich so ein, also wir hatten so einen Messbecher voller so rotem Saft, so Kirschsaft und sollten dann so einschenken, wie viel das ist, wie viel das ungefähr ist. Also wir hatten so einen, so einen Liter. Ne? Das war zum Beispiel eine Aufgabe. Ich sage jetzt noch nicht, was wir gemacht haben, aber was würdest du tippen?
Ich würde sagen 400 Milliliter. Zwischen 300 und 400 Milliliter.
Ja, genau, es ist weniger. 60.
60. Oh, ich wollte gerade sagen.
Das ist gar nicht so viel. Es ist ja, viel weniger. So 60 bis 100, sagt man wohl.
Aber 400 Milliliter ist voll viel auch. Ja, gut, okay, 60 bis 100.
400 ist voll viel. Ja, es sind zwei Gläser. Und ich habe dann gedacht, aber das stimmt, aber man müsste sich vorstellen, wie viel braucht man jetzt, wie viele Tampons braucht man, um die Gläser leer zu kriegen. Und dann wären das ganz schön viele Tampons.
Ja, ja, man kann Tampons nehmen, gibt ja mittlerweile auch sehr viele andere Sachen, ne? Gibt ja diese Cups und diese.
Ja, genau, aber ich meine jetzt, aber nur als Bezugsgröße. Ja. So als, ne? Mhm. Ja. Ja, ja, naja, genau. Aber es ist doch spannend, war eine spannende Frage. Mhm. Und dann musste man noch so alte Sachen, musste man dann noch, ne? Und dann beschriftet man die Sexualorgane, ne? Mhm. Da kommst du aber, ja.
Mhm. Und das kriege ich hin, glaube ich.
Und dann.
Weil das, die Bücher habe ich ja alle gerade durch, mit meinen Kindern.
Ja, geil. Ah, sehr gut. Also, ja, das ist geil.
Vorher,
ja, das ist natürlich toll.
Vorher hätte ich es, glaube ich, nicht so gekommen.
Ja, genau. So, das ist natürlich toll. Ja, genau. Und das ist natürlich, diese unangenehmen Fragen hat man dann.
Mhm, wo man merkt.
Weißt du, wo man weiß,
ja, es ist auch diese Menstruation-Ding. Das Peinliche natürlich. Ist, auch das habe ich gelernt durch dieses Buch, das wir hier zu Hause haben. Und ich habe eben gemerkt, aber ich habe es mir gar nicht gemerkt. Also ich habe die Zahl, da habe ich schon dreimal in den letzten 2 Jahren gelesen und gehört. Ja, ich gar nicht mehr. Hätte alles sein können. 7 Liter.
Ich habe das irgendwo mal, wir haben das nicht in der Schule gehabt zum Beispiel.
Nein, das hatten wir auch gar nicht. Das hatten wir überhaupt nicht.
Also das kam gar nicht so als, also das wurde dann schon relativ schnell abgehakt, die ganze Nummer. Also Sexualkunde, glaube ich, das war bei uns eine Sache von einer Woche.
Sexualkunde hatten wir eine Stunde.
Ah, siehst du, ja, genau.
Wirklich eine Stunde, haben wir einen Film geguckt, fertig.
Ja, genau. Und bei uns waren 2 Stunden und das war so, und das rauscht dann so durch. So, und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ja, okay, wir wissen jetzt hier die Sexualorgane und das war's. Also es gibt ja Leute, die haben völlig zu Recht daraus einen Beruf gemacht. Also man kann ja schon mehr darüber, egal. Ja, ja, das fand ich auf jeden Fall spannend. So, und dann war ich abends, und das war gestern, war ich bei Teddy. Mhm. So, Phils Manager ist auch der Manager von Teddy. Und hat netterweise eingeladen, danke nochmal. Und das war, der ist ein Star, Moritz. Der Teddy ist ein Star.
Ja, das ist mir wohl bewusst. Ist dir das nicht bewusst gewesen?
Nein, mir ist das auch bewusst. Aber es ist nochmal interessant, einfach zu sehen, was der, also das ist einer der wenigen Superstars in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also das ist wirklich nochmal interessant zu sehen, mit welcher Flughöhe, in welcher Flughöhe der so unterwegs ist. Mhm. Und das fand ich also wirklich beeindruckend. Der ist mehrere Tage.
Aber woran hast du es gemerkt?
Also, es war eine ausverkaufte Lanxess Arena erstmal. Mhm. Und der ist da mehrere Tage. Ich weiß nicht, 3 oder was. Und mir wurde dann auch gesagt, der ist in Stuttgart, ist der 3-mal hintereinander im Stadion. Das sind 3-mal so 38.000 Menschen. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, okay, das ist verrückt.
Das ist wirklich krass. So, und dann habe ich das aus seiner Show angemerkt. Also er hat einfach so einen Style irgendwie, so dass er lustig ist und Figuren hat und singen kann und tanzen kann. Das gibt es sonst nicht in Deutschland. So dieses komplette Paket.
Ja, so, und vor allem
diese
nicht
Art von Show. Genau, aber es gibt's nicht nur, also ja, so macht dann so Quatschsachen und so, aber es so macht das dann auch super entertaining und richtig, richtig cool. Und es gibt so Stand-up am Anfang und dann geht irgendwann die Bühne auf und geht irgendwie der Vorhang auf. Und dann ist da einfach eine fucking Liveband und sind einfach Tänzer. Mhm. Und dann brennt er da wortwörtlich ein riesen Feuerwerk ab. So, und es ist einfach so seine Show. So, und es war, also das, ja, da fand ich schon irgendwie beeindruckend und fand ich irgendwie cool. Und er hat dann teilweise sehr persönliche Sachen drin und darüber geredet, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Und dann blicke ich mich um, wir hatten so geile Logenplätze. Und das ist so eine Loge, heißt, da sind dann so mehrere Leute dann in so einem Raum und man guckt sich das an. Und dann gucke ich mich so um, dann sehe ich auf einmal, krass, seine Familie ist auch da. So, also so seine Brüder und seine Mutter sitzen auch da. Seine Mutter war auch, saß da und war einfach auch nur geflasht. So die ganze Zeit. Also war irgendwie so mega schön. Und er hat so eine Figur, die so rechts ist, sag ich mal, ja? So, also die so schwäbisch rechts ist, aber natürlich nicht, also schon so auf jeden Fall so ausländerfeindlich ist, aber immer so in jedem zweiten Satz, ja, wir sind ja alle Menschen. Aber ne, so immer so dieses einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte vorzumachen. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also das hat Teddy wirklich sehr außerordentlich geil gespielt. Also dann trotzdem witzig und cool, gar nicht pädagogisch oder so. Ja, und auch wirklich, also da sind Massen da, ne? Also die sind jetzt nicht alle, die denken sich jetzt nicht, oh, jetzt wollen wir hier, aber jetzt mal ein ganz feines Kabarett wollen wir jetzt hier hören. Gar nicht. Darum geht's überhaupt, ging es ihm auch, glaube ich, gar nicht. Ja. Aber ich habe gedacht, wow, das ist eigentlich eine super geile Studie darüber, wie sowas läuft. Also, ne, so immer so dieses so, ja, da sind alle Menschen, ah, muss sich halt an Regeln halten. Und da müssen, ne, da muss man auch schon sagen, was sind hier, ne? Und so, also schon, ne, und letzten Endes geht's einfach darum, ja, klar müssen wir die, ja, die müssen raus hier, müssen abgeschoben werden. Und ich finde, und da habt ihr euch auch nochmal gedacht, ah ja, stimmt, ich finde, das vergisst man dann so schnell. Ah ja, diese Leute, weil man wird immer so abstrakt davon geredet, dass man so Leute abschieben will oder irgendwer hier nicht rein soll oder so. Und das geht dann auch um Teddy.
Ja, klar.
Das ist so ganz, das ist so crazy. Also dessen Eltern sind hierher gekommen, oder Mutter, ich weiß nicht genau über die Familienverhältnisse, ne? Aber die Mutter und so ist auf jeden Fall, die sind hier irgendwann mal hergekommen. Und weil es wird ja immer so Verwertbarkeit von Menschen geredet, ne? Also wird ja immer darüber geredet, so, ja. Und die sind sicherlich auch nicht hergekommen als, ah ja, die, die sind hier top qualifiziert und die kriegen dann hier sofort einen Job und dann ist alles super easy und einfach.
Ja, klar.
Sondern du weißt einfach gar nicht, was aus den Menschen wird. Und ich glaube irgendwie so bei Teddy, Teddy ist schon mittlerweile so ein Star, dass man vergisst, dass der das genauso erlebt hat alles. Also das finde ich, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich finde das, also ich glaube, dass er das deswegen auch so gut spielen kann, dass du das irgendwie, dass du denkst, ja krass, das ist so gut gespielt, weil du dir sicher sein kannst, das ist ein Destillat aus all den Situationen und Leuten, die er kennengelernt hat, die ihm gegenüber so waren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen Menschen, die das Gleiche sagen, das Gleiche denken, in irgendwelchen Spielarten, da geht es dann, glaube ich, würden sofort sagen, ja, nee, also geht ja nicht um Leute wie Teddy oder sowas. Also um Gottes Willen, das ist toll, dass die hier sind und so, auch die ganze Familie liebe ich, super. Was ich meine, sind die Leute, so, oder du denkst, nee, also...
Genau. Ja. Das ist immer die gleiche Scheiße. Genau, das ist immer die gleiche Scheiße. Ja, nee, wenn die sie angepasst, wenn ja, bla bla bla.
So,
ne? Und das, und du weißt, du kannst einfach nicht so trennen. Du kannst nur sagen, ja, wir wollen hier versuchen, hier mit den Leuten irgendwie so denen möglichst viel an die Hand zu geben, dass die hier irgendwie klarkommen. Und man weiß nicht, was aus Leuten wird. Wie man auch nicht aus, bei Deutschen weiß, was aus denen wird. Aber das ist irgendwie so eine komische, ekelhafte Stempelkultur, dass man so sagt, ja, aber die hatten ja jetzt gar keine Ausbildung oder vielleicht auch nur nicht die Ausbildung, die wir als Deutschland gerade suchen, dann sind die als Menschen nichts wert. Sondern du weißt doch gar nicht, wenn wenn hier Menschen ankommen, du weißt nicht, was aus denen wird. Du kannst es nicht sagen.
Also selbst nach den Aspekten, das ist so, es ist so merkwürdig, dass es im Moment das Karussell läuft von, okay, wir brauchen hier sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Produktivität. Das kommt aber, also Leute sollen jetzt von außerhalb nicht kommen. Das finden wir nicht so gut. Das wäre gut, wenn das die deutschen Ende 60-Jährigen jetzt nochmal machen könnten. Das wäre wichtig, dass die jetzt nicht so voll auf der Haut rumliegen.
Und
man denkt, naja, oder man nimmt die Leute, die hier sind oder die hierher kommen. Und das stimmt. Das dauert dann ein paar Jahre, bis man die zu dem ausgebildet hat, was wir jetzt hier gerade suchen an Leuten. Und dann sagt aber auch jede wissenschaftliche Untersuchung, dann innerhalb von so einer Karenzzeit von 7 bis 8 Jahren arbeiten Menschen, die nicht hier geboren worden sind, sondern hergezogen sind zum Arbeiten, sehr viel mehr, sehr viel durchhaltender und sehr viel, ich hasse das Wort, aber fleißiger als Menschen, die hier geboren worden sind. Das kannst du dir in jeder Statistik angucken, ist, dass die einfach so viel intensiver und besser arbeiten als Leute, die hier in Deutschland geboren worden sind.
Ja, natürlich, du bist ja auch getrieben und du bist ja auch getrieben von diesem, ah, ich bin jetzt hier extra hergegangen, ja, oder ja, was heißt extra, aber ich bin hierher gekommen so und ich muss irgendwie hier strugglen, so, ist ja klar, dass sie so nochmal irgendwie so einen ganz anderen Antrieb haben oder so. Und ja, aber ich habe das wirklich gedacht, so eher auch gedacht, weil ich die Show gesehen habe und gedacht, ja, wahrscheinlich ist das auch nicht so eins zu eins möglich mit jemandem, der nicht so eine Erfahrung gemacht hat wie Teddy. Mhm.
Voll.
So, und der nicht so und auch mehrere Kulturen, sag ich mal, mitbekommen hat. Mhm. So, weil, also so wie er da so seine Show gemacht hat und so, das war so international einfach. Mhm. Also man hätte auch sagen können, also er hat sich quasi bewegt wie so ein US-amerikanischer Popstar. Mhm. So, weißt du? Und da habe ich gedacht, ja krass, das ist so, weiß ich nicht, ob das jemand hinkriegt, der, so jemand, der so in der achten Generation in Braunschweig groß geworden ist. Also ist auch möglich wahrscheinlich, ja, aber habe ich bisher nicht gesehen.
Ja.
Weißt du, so.
Ja,
also so, das ist ja, ich finde es häufig so, dass wenn Leute aus verschiedenen Kulturkreisen sich bedienen können, dass dann irgendwie was Geiles Neues entsteht. Also für Kunst ist das oft was Geiles. Also habe ich, keine Ahnung, meiner Erfahrung nach, was ich so mitbekommen habe, so von Leuten, die mich so faszinieren, ist oft so, dass es so eine, eben gerade so krumme Lebensläufe sind, die dann irgendwie nochmal was besonders spannend machen, wegen dieser ganzen Einflüsse. Auch was, wie du das gerade erzählt hast, woraus schöpft er überhaupt diese Figuren und so.
Genau, genau. Wenn du nämlich anfängst, Charaktere zu machen, genau, dann schöpfst du deine Charaktere aus deinem Umfeld. Und wenn du aufwächst in einem weißen Braunschweig, dann hast du da jetzt nicht so viel, da ist die Klaviatur recht kurz von der Oktavenzahl her. Wenn du aber aufwächst irgendwo, wo du vielleicht in einem Viertel aufwächst, in dem, weiß ich nicht, etliche verschiedene Menschen aus etlichen verschiedenen Kulturen da hingekommen sind. Ich habe zum Beispiel gerade den Podcast gehört von Tassim, der war ja auch bei Matze.
Ja.
Der ja auch aufgewachsen ist in so einem, naja, in so einem Viertel in Oldenburg, wo er sagt, naja, es war jetzt auch nicht krass durchmischt so, aber es gab da nicht wirklich Deutsche, sondern es war alles, also diese Bio-Deutschen, sondern das, die kamen alle von irgendwoher. Und es gab aber diesen Zusammenhalt. Und trotzdem besteht dieser Zusammenhalt aus Leuten, die aus so vielen verschiedenen Ecken kommen, dass du deine Klaviatur an, das kenne ich, das sind die Kulturen, mit denen ich groß geworden bin oder die ich gesehen habe, so viel breiter ist im Spektrum als jetzt zum Beispiel meine, in Schleswig-Holstein.
Ja, genau. Ja, natürlich, oder meine, ja klar. Es ist einfach wirklich so. Und es irgendwie, ja, weiß ich nicht, das hat mich schon fast, und es wird dann hinten raus immer mehr so ein Konzert. So, und du merkst auf einmal, ja, du bist hier bei einem sehr guten Konzert. Mhm. Also hat mich irgendwie, ja, hab ich geflasht. Also war irgendwie, ja, war so ein Ding. Ja.
Ja, ist also von dir eine absolute Empfehlung. Sich das, falls man irgendwann die Chance hat, auf dem Ticket sich das mal anzugucken. Ich muss sagen, ich habe auch...
Wenn man mal die Chance hat, dann kann man sich das wohl mal angucken.
Ich muss sagen,
ja, aber ich habe das auf jeden Fall jetzt verstanden und ich habe... Ja, und auch immer mal dran denken, wirklich, man kann es ja wirklich mal sagen, also ich finde, irgendwann werden so Leute, die dann so erfolgreich sind, ist ja bei Fußballspielern zum Beispiel auch so, dass man sich dann gar nicht mehr vor Augen hält, ach ja, Moment mal, die sind ja genau, weil wir reden dann immer nur über, also es ist immer so ein Abstraktum, wenn man sagt, ja, jemand hat Asylbewerber oder so, ja, oder jemand hat, ne, also jemand ist so... Keine Ahnung.
Wirtschaftsflüchtling.
So. Nee, das sind alles Menschen und man weiß nicht, wo so, die sind halt gerade auf der Flucht oder whatever, so, und man weiß nicht, was aus denen wird, was die machen. Wir hätten Teddy abgeschoben, sozusagen, ja? So, und das ist wirklich, also, what the fuck, Alter?
Ja, voll.
Ich hab, hier in Köln gab's das jetzt auch. Also,
das ist so ein Blickgänger gefunden worden.
Drei.
Drei?
Ja.
Ja, okay.
Und das, Alter, das war, also diese, wie gesagt, Teddy ist länger hier. Eine Show von ihm musste abgesagt werden deswegen. Das war ein Riesenbohai. Ich habe den Zug nicht mehr bekommen. Ich hatte wieder so ein klassisches Zugerlebnis. Also wirklich, da hat wirklich die Bahn, hat da wirklich alle Register gezogen. Also es ist so, an dem Tag war klar, da wurde auch evakuiert, also bis zum Get-No. Also wirklich krass, ich weiß nicht.
Krass, weil ich war am Tag davor in Köln. Ich war am Tag im Verfahren in Köln und jemand meinte, ey, hier wurde schnell eine Bombe gefunden. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Da bin ich ja froh, dass ich noch rausgekommen bin, ey.
Ja, die haben so zwei oder drei Dinger gefunden direkt. Das waren wohl also richtige Oschis. Mhm. Das ist der Fachbegriff dafür. Und dann haben die, also die haben ganz viel evakuiert. Da musste irgendwie im Umkreis von einem Kilometer alles evakuiert werden.
Ja.
Und die haben irgendwie morgens mit der Evakuierung angefangen. Und dann habe ich gedacht, ja, wann wird die denn entschärft? Und dann hat der Robert zu mir gesagt, und so der Manager hat so gesagt, ja, jetzt um 18 Uhr. Und ich dachte, was? Also die haben den ganzen Tag evakuiert erstmal, die haben alle Leute rausgeholt und dann erst abends angefangen, die überhaupt zu entschärfen. Naja, so, deswegen ist die ganze Stadt war so lahmgelegt, sind ein paar Züge ausgefallen. Ein Zug habe ich aber erwischt, der fuhr. Mhm. So, nach Köln. So, ich stehe da also am Gleis und denke schon so, das ist komisch, dass der hier nicht angeschlagen ist dazu, also dass der hier nicht steht. Mhm. Also er steht nicht, auf dem Schild steht gar nicht, dass hier nach das Köln, aber es ist ja Gleis 6. Ich habe auch nochmal in der Bahn, habe ich nochmal nachgeguckt, ja, Gleis 6. Und dann sehe ich eine Einblendung. Ah, ist aber so klein unten, nicht so wie das normalerweise ist, sondern das war nämlich so ein neues, so klein eher. So.
Klein gedruckt.
Er fährt auf einem anderen Gleis, auf Gleis 7. Muss man aber, Gleis 7 ist auch wieder, ist so ein anderer Bahnsteig gewesen. Musste man wieder Treppen hoch, Treppen runter. So, und dann in dem Moment zeigt er auch an, der hat jetzt doch keine Verspätung mehr von 5 Minuten, sondern der kommt
jetzt.
Genau jetzt. Und dann musste ich also auf das Gleis, so, also das andere Gleis, er fuhr ein und wirklich war da und ich drücke und er fährt los. Richtig, Scheiße. Richtig, weil ich richtig ausraste. Dann gucke ich nach in der Bahn-App. Ja, der nächste Zug ist dann ausgefallen, weil ich hatte das Gefühl, es ist jetzt einfach nur noch ein willkommener Vorwand, Züge ausfallen zu lassen. Weil der könnte ja trotzdem fahren, ne? Das ist ja nicht so, also es gäbe ja 1000 Alternativen. Man könnte ja auch sagen, weißt du was, dann hält er halt da vor der Bombe.
Ja, ja, klar.
Oder verrückte Idee, irgendwo auf dem Weg wird es ja nochmal einen Bahnhof geben, ne? Ist ja nicht so. In Deutschland gibt es ja noch andere Bahnhöfe als Köln Hauptbahnhof. Wird ja möglich. Nee. So, dann ist der ausgefallen. Dann habe ich gefühlt, ja, ich komme dann zu spät. Also dann musste ich dann direkt von dem Bahnhof direkt zum Flieger. Mhm. Musste ich fliegen einfach. Ging nicht anders. Es war hier war richtig Stadtthema. War richtig, also hier in Köln, da wird gerne mal so eine Bombe entschärft.
Ja, anscheinend. Ja, ich habe das dann, als ich in Köln war, haben wir auch darüber gesprochen, habe ich da mit jemandem darüber gesprochen und dann meinte er auch, ja, es gibt keine andere Stadt, die so zerstört wurde wie Köln. Also die mit einer so massiven Anzahl von Bomben im Zweiten Weltkrieg bestückt wurde wie Köln. Es ist Köln und dann auch klar.
Ich habe auch gehört, mehr als Dresden.
Ja, aber Köln ist noch vor Dresden.
Ja, genau. Ja.
Deswegen ist da, also es gibt so viele Blindgänger. Das heißt, egal wo du buddelst, zack, findest du eine Bombe.
Ja, wie haben die das denn früher gemacht? Also die haben dann da, die lagen dann da.
Ja.
Und dann haben die Leute da, jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, Moritz?
Ja.
Weil ich verstehe das immer gar nicht so richtig, weil, also da war ja sehr viel zerstört, ne? Und dann wurde das wieder aufgebaut
hier
damals,
und da,
nach dem Krieg.
Hier und da gab es Zerstörung.
Ja. Und dann haben die Leute sich gedacht, oh, hier ist einfach nur noch Schutt. Und dann bauen wir das auf. Aber wieso ist während des Aufbauprozesses die Bombe nicht gefunden worden? Oder haben die sich dann, ist das teilweise so gewesen, dass sie so fatalistisch drauf waren, dass da so eine Bombe war und haben gesagt, ja, dann mauern wir drumrum.
Nee, ich glaube, dass die Dinger so schwer waren, dass sie sich teilweise, die sind auch nicht explodiert, sondern die sind in einer Wucht in die Erde eingeschlagen, dass die quasi sich eingegraben haben in die Erde. Und das reicht ja ein halber Meter, ne?
Ja, ich verstehe.
So, und dann machst du den Schutt weg, dann machst du das eben und dann baust du ein Haus drauf. Fertig, danke bitte, hallo.
Ja, stimmt. Und dann machst du irgendwann nochmal, reißt du das irgendwann Haus wieder ab, weil da soll jetzt ein Büroturm hin.
Ja, da brauchst du aber neues, da brauchst du ein Fundament. Dann, jetzt bauen wir ja mit Fundamente, ne? Ist ja nicht mehr nach dem Krieg hier. Und dann fängst du an, das auszugraben und dann merkst
dann
du,
hast
ach
du den Salat.
Scheiße. Und dann gibt's noch verschiedene, ne? Gibt ja verschiedene Bomben, also da, klar, erstmal gibt's verschiedene Größen und dann gibt's verschiedene Zünder. Es gibt Zünder, die sind, da ist klar, ja, das, die explodieren einfach nicht mehr, so, die machst du, die entschärfst und gut ist. So Zeitzünder und sowas. Und dann gibt es aber Zünder, die sind dann.
Weißt du das denn, Moritz?
Das war Thema bei Blindgänger, weil die ja so eine Bombe entschärfen müssen. Ja, ja.
War Blindgänger. Okay,
und dann gibt es Bomben, die sind scharf und da reicht Erschütterung.
Ja.
Und da musst du richtig krass evakuieren, auch den ganzen Tag, weil da darf auch wirklich niemand in der Umgebung sein. Und das wollte ich nochmal nachgucken, das habe ich gar nicht danach mehr gemacht. Aber das muss ja irgendwann mal passiert sein, dass so eine Bombe explodiert ist, mitten irgendwo in der Stadt. Und dann, wenn du wirklich einen Radius von 500 oder 1000 Metern rund um die Bombe hast.
1000 Meter.
Dann ist ja ein komplettes Stadtviertel oder zwei oder drei oder vier. Die sind einfach weg dann.
So haben die gesagt, zumindest, ja. Und sag mal, aber also es gibt welche, da muss der Zünder irgendwie, da ist was, da muss, das muss.
Du kannst dann den Zünder sprengen, anscheinend, und dann ist der Zünder weg und dann kannst du die Bombe einfach wegpacken. So. Und dann gibt es aber andere.
Aber das ist ja, die reagieren auf Erschütterung. Also es gibt manche, die brauchen Zünder und manche, die reagieren einfach nur auf Erschütterung. Das ist ja eigentlich wie bei Menschen, ne?
Ja.
Das ist ja, es gibt ja manche, die explodieren bei der kleinsten Erschütterung.
Ja.
Ne? Und bei manchen, da musste genau den Punkt treffen.
Ja.
Dann gehen die aber hoch.
Zeitzünder.
Das sind Zeitzünder, genau. Ja, genau. Es gibt tickende Zeitbomben und es gibt so Erschütterungsbomben.
Ja, genau. Ne? Ja, und dann gibt es so Landminen. Das sind so Leute, die sind eigentlich, die sind gechillt. Die sind da immer am Boden geblieben, ganzes Leben ja. lang. Und dann reicht ein Fehltritt einer Person. Und das war's. Dann rasten ja. die aus.
Ja, das ist, was glaubst du jetzt, was Donald Trump und Elon Musk sind? Also was sind das für Bomben? Sind das Erschütterungsbomben oder sind das Zeitbomben oder...
Na, das ist schwer, ne? Ich glaube, dass Donald Trump...
Welche Bombe wärst du?
Ich glaube, dass Donald Trump, das ist wie so eine langanhaltende Streubombe. Da ist so, das ist wie so eine... Der liegt nicht in der Erde, ja. sondern da ist an so einer Drohne und die streut nonstop, weil die auch immer jemand noch weiterfliegt.
Ja, stimmt. Ja, das ist wirklich so. Ja, der explodiert eigentlich ständig. Der ist immer. Aber hast du es jetzt mitbekommen? Das ist ja so schön. Also wirklich, wir haben ja alle Wetten drauf abgeschlossen. Es war ja allen klar, dass die Freundschaft zwischen Elon Musk und Donald Trump jetzt nicht so lange hält.
Ich hätte den länger gegeben, ja, muss ich sagen. Also länger als das.
Ja, hätte ich auch nicht.
Drei Monate oder was waren das jetzt?
Genau, aber ich mag auch, wie schnell das eskaliert. Also das ist so, es gab ja so drei Tage, wo das so, ne, also Elon Musk hat gesagt, ja, ich gehe jetzt dann wieder, ich mache jetzt nicht mehr in der Regierung, ich muss mich jetzt mal wieder um meine Firma kümmern. Mhm. Und dass es wirklich so drei Tage gedauert hat, bis er gesagt hat, du dummes Arschloch! Ne? Also wirklich schön. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das dann doch so kurz ist, also bis sie, und sind jetzt Gegner.
Ja, das ist, es ist ganz egal, wie viel Geld du hast. Du kannst, egal wie viele Scheine du hast, keine Mauer um dein Ego bauen, die dafür sorgt, dass das nicht ganz groß erschüttert wird. Das ist der Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich, also, das ist so krass. Und ich jetzt, also, das ist ja jetzt schon so absehbar, was kommt, oder? Also ich denke schon. Also mein Tipp ist jetzt, Elon Musk macht bei der nächsten Präsidentschaftswahl mit.
Auf jeden Fall macht er. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das ist ja ganz klar. Und dann geht's gegen Donald Trump. Und dann fände ich irgendwie schön, ne, wenn ich da vielleicht nochmal irgendeinen Milliardär finde, weil das ist ja offenbar, ist es jetzt so, wir machen jetzt nur noch Milliardäre. Das ist so ein Ding. Das machen wir jetzt nur noch. Vielleicht findet sich irgendein Milliardär, der nicht komplett wahnsinnig ist und komplett auf Drogen. Also vielleicht ist irgendwie einer, der, vielleicht gibt's da jemanden, weil keine Ahnung.
Also, um gut am Milliardär. Also es gibt,
ja, nee, Moritz, um gut geht's schon lange nicht mehr. Also wirklich, das ist ja schon...
Nein,
das
aber
schon,
jetzt im Vergleich zum nicht, Rest, meine ich, ne?
Einfach nur jemand, wo man nicht sofort bei jedem dritten Satz denkt, oh, jetzt sagt er Quatsch, und bei jedem fünften Satz denkt, oh, ich glaube, jetzt rastet er aus. So jemand. Also es ist wirklich ganz, ganz geringe Maßstäbe haben wir. Also jemand, der nicht psychisch krank, also jemand, bei dem, wenn ein Therapeut den so eine Minute anguckt, nicht sofort sagt, nee, der ist, das ist hier ganz schwerwiegend. Der hat eine ganz schwerwiegende Störung. So jemand, weißt du?
So jemand. Das würde dir schon reichen.
Ja, mir würde, natürlich. Okay. Also, es ist ja schon beeindruckend, dass jetzt sozusagen George W. Bush jetzt mittlerweile als intellektueller Gigant gilt im Vergleich zu Trump. So jemand. Wird mir reichen.
Ja, aber pass auf, wir müssen die gar nicht selber suchen. Wenn euch so jemand einfällt, ne, so ein Milliardär, wo man denkt, der ist nicht komplett verrückt, der könnte was reißen, Milliardär den könnte man da benutzen für den Wett. Schreibt es gerne an postohnegast@fritz.de, das erreicht uns auf jeden Fall. Ich gucke mir die an und wenn da jemand Gutes dabei ist, dann stelle ich die hier gerne vor. Dann stelle ich hier gerne jetzt schon 3 Jahre vor der eigentlichen Wahl oder der heißen Phase der nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahl, stelle ich hier schon gerne mal ein paar KandidatInnen vor. Können wir gerne so machen.
Ja, würde ich mich freuen, dass wir der USA schon mal ein bisschen helfen.
Ja.
Weil das wäre jetzt
alles
schade, wenn jetzt nur noch
Post ohne
King Kong
Gast
gegen
fritz.de.
Ja. Fände ich super, weil ich wüsste jetzt nämlich jetzt bei dem Duell Musk gegen Donald Trump, wüsste ich gar nicht, zu wem ich da halten soll. Also vielleicht können wir nochmal irgendwie...
Schwierig.
Oder? Man hat das Gefühl, dass so, ja, cool, ein Böse
ist
nicht gegen den anderen Böse.
Genau, du guckst ja an, so, ja, das ist jetzt King Kong gegen Godzilla und das ist auch eine ganz spannende Sache, ne? Aber die machen ja beide alles, was wir haben, kaputt.
Kaputt.
Also können wir vielleicht, können wir jemand anderen noch haben, der nicht alles
irgendwie
kaputt macht.
So ein Power Ranger oder was? Ein Superman, irgendwie Batman. Wer will Batman, genau, so ein Batman. Weißt du, Batman war ja auch Milliardär.
Ja,
das ist ja die eigentliche Geschichte.
Genau.
Ja, eigentlich ist das die Geschichte. Ja, dann bitte, also Batman gesucht.
Wenn ihr da Vorschläge habt, schickt es uns. Wir kümmern uns drum. Ich recherchiere das dann, stellen wir das hier vor. So, alle anderen Tipps kommen dann in der nächsten Zeit wieder.
Ja.
Du musst jetzt ins Büro zurück.
Nee, ich muss jetzt hier weiter Promo machen. Ich mache jetzt bei der Heute-Show Promo.
Ach,
Promo.
Ja,
ich sag das hier auch nochmal rein. Ne? Ich sag das jetzt in jedes Mikro, Moritz. 20.06.23 Uhr, bitte gucken. Danke.
Leute, kommt gut nach Hause. Howdy. Sattel immer gut wachsen. Ne? Ist besser für die Pferde, besser für euren Arsch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Zur Fetteler Musik feiern wir besonders fett die Musik mit gleich zwei Fritz-Sessions und beide for free. Die Fritz-Sessions bei der Fetteler Musik ab 14 Uhr auf dem RAW-Gelände vom Café Kult, unter anderem mit Sophie, Johnny Mahoro und Emma Rose. Und ab 19 Uhr schräg gegenüber im Kassepeier Sommergarten mit Zack, Headjet, Liska und Vicky.
Baby, lass uns Liebe machen. Lass uns Liebe machen.
Das komplette Line-Up und alle weiteren Infos
auf fritz.de und in eurer Fritz-App drin.
Die Fritz-Sessions bei der Fetteler Musik. Samstag, 21.06. am Café Kult und im Cassiopeia Sommergarten. Und natürlich nur mit
Fritz. 23 Uhr haben wir es.
Fritz. Nachrichten.
Mit Jasper Hiedemann. Wer sind die mutmaßlich Rechtsextremen, die in Bad Freienwalde heute eine Veranstaltung für Vielfalt angegriffen haben? Das fragt sich jetzt die Polizei und hofft auf Videos oder Hinweise von ZeugInnen. Am Mittag hatten etwa 10 bis 15 Täter mehrere Menschen unter anderem mit Holzstöcken verprügelt. Einige Leute wurden leicht verletzt. Die Demo musste dann unter Polizeischutz weiterlaufen. Israel und der Iran haben sich auch am Abend weiter gegenseitig beschossen aus der Luft. Iranische Medien berichten von Angriffen in der Hauptstadt Teheran, unter anderem auf das Ölministerium. Auch in Israel sind wieder Raketen eingeschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists geht davon aus, dass im Iran seit Freitag mehr als 400 Menschen durch israelische Angriffe gestorben sind. Bei Gegenangriffen des Irans auf Israel kamen bislang mindestens 14 Menschen ums Leben. Vielleicht seid ihr ja auch demnächst im Spanien Urlaub. Viele Menschen dort finden das aber gar nicht mal so gut, dass immer mehr Touris dahin kommen. Auf Mallorca, in Barcelona und im Baskenland haben am Wochenende wieder tausende Menschen gegen Massentourismus demonstriert. Sie fordern unter anderem, dass die Zahl der Leute, die dort Urlaub machen, begrenzt wird und dass es erstmal keine Kreuzfahrten mehr gibt. Und noch kurz zum Handball. Die Füchse Berlin haben den zweiten Titel innerhalb von wenigen Tagen verpasst. Im Champions-League-Finale gab es für die Füchse eine 26-32 Niederlage gegen Magdeburg. Vor einer Woche sind die Füchse zum ersten Mal deutscher Meister geworden.
Wetter.
Viele Wolken jetzt am Himmel gerade und Regen und Gewitter sind auch immer noch dabei. Die ziehen immer noch einmal rüber übers Fritz-Sendegelände, wird die nächsten Stunden auch noch so bleiben. Im Laufe der Nacht zieht das alles wieder ab Richtung Osten, dazu Tiefstwerte um die 13 Grad. Und morgen am Montag ist es tagsüber wieder meistens trocken, die Sonne kommt auch öfter mal raus. Es wird aber nicht mehr ganz so warm wie die letzten Tage, 24 Grad gibt's maximal.
Verkehr.
Vorsicht, auf der A113 Richtung Neukölln zwischen Johannisthaler Chaussee und Spätstraße steht ein kaputter LKW rum. Dann sind in Berlin immer noch A100 und A113 gesperrt zwischen Oberlandstraße und Spätstraße. Da gibt es Bauarbeiten, die gehen noch bis morgen früh um 5. Vorsicht, auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Potsdam zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ist eine ungesicherte Unfallstelle. Vorsicht auch auf der B273, das ist die Marquarter Chaussee zwischen Marquardt und Bornim, auch da eine ungesicherte Unfallstelle. Vorsicht im Kreis Uckermark zwischen Bergholz und Beutzenburg eine ungesicherte Unfallstelle und Vorsicht im Kreis Ostprignitz-Ruppin zwischen Lindow und Schönbeck gibt es eine Störung am Bahnübergang. Dann Vorsicht auf der A24 Richtung Hamburg zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin gibt es einen Liegenbleiber und wir haben noch eine Meldung zur S-Bahn in Berlin. Nach einer Stellwerksstörung kommt es bei der S1, 225, 885 und bei der Ringbahn noch zu Verspätungen. So, das war's. Gute Fahrt.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr hier bei uns einen tollen Song gehört habt, aber nicht wisst, wie er heißt oder von wem er ist, dann findet ihr den in der Fritz-Playlist. Und die findet ihr in unserer kostenlosen Fritz-App oder unter fritz.de/playlist. It's Fritz. It's Fritz. Beste Podcasts. Beste Podcasts.
Wo? ruft man an, wenn man sagt, ich hätte gerne Heroin für mehrere hundert Menschen? Wie macht man das?
Da musste man bei der Gesundheitsbehörde, der UNO, nachfragen, wo Heroin hergestellt wird, weil Heroin ist ja auch ein Medikament. Also wir durften ja nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen gehen, oder? Das war wirklich ein bisschen crazy.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Zürich, eine der reichsten Städte der Welt. Die Straßen sind sauber, im See kann man im klaren Wasser schwimmen. Alles kostet wahnsinnig viel, alle verdienen aber auch wahnsinnig viel. Was viele nicht auf dem Schirm haben, in Zürich gab's auch mal das.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Menschen, Schmutz, kaputte Spritzen, also das ist kaum mehr vorstellbar. Und ich habe einfach gesagt, so, das geht nicht mehr. Also es war wirklich Krieg.
Das war Zürich Ende 80er, Anfang 90er. Hunderte, später tausende Abhängige spritzten sich Heroin in einem kleinen Park am Zürcher Hauptbahnhof. Die offene Drogenszene wird zum Medienspektakel. Sogar die New York Times berichtet 1990 über das Elend im Needlepark. Einer, der dabei war, Hoshi.
Früher hat man jeden Mann gesehen, wenn er ein Konsument war. Dreckige Kleider, Blut verschmiert und alles.
Doch dann ändert sich durch eine etwas irre und mutige drogenpolitische Entscheidung alles. Bis heute. Ich bin 1987 in Zürich geboren und war zu jung, um etwas von der offenen Drogenszene mitzukriegen. Seit 15 Jahren lebe ich in Berlin und sehe hier das, was ich aus Erzählungen und Bildern meiner Heimatstadt kenne. Menschen, die auf offener Straße konsumieren, high in Parks oder U-Bahnhöfen liegen. Ich bin Helena Dehler, Reporterin beim Y-Kollektiv und frage mich, wie hat die Schweiz ihr Drogenproblem gelöst? Und warum klappt es in Deutschland nicht? Dass es in Zürich eine so heftige offene Drogenszene gegeben hat, wirkt auf mich heute surreal. Denn mittlerweile ist alles anders. Meine einzige Erinnerung, die Drogensüchtigen, auf Schweizerdeutsch damals Drögler, im Park seien arme Menschen und dort hinzugehen sei gefährlich. Das haben meine Eltern damals gesagt, als ich noch ein Kind war. Und wenn ich heute am Bahnhof in Zürich aussteige, sehe ich nie Menschen in einer Ecke sitzen und schutzlos vor den Augen aller anderen Drogen nehmen. Im Gegensatz zu so vielen deutschen Bahnhöfen. Aber was hat sich geändert? Wo sind die ganzen Drogenabhängigen von damals hin? Mein Vater erinnert sich gut an die Zeit. Ich rufe ihn an und er hat direkt einen Tipp, mit wem ich sprechen sollte.
Was mir aber spontan hinkommt, das ist die Vorsteherin vom damaligen Sozialdepartement, Monika Stocker, die zusammen mit dem Kanton die Strategie aufgebaut hat.
Monika Stocker also. Sie war damals Politikerin und hat krasse Dinge entschieden. Als Treffpunkt hat sie den Platzspitzpark vorgeschlagen. Dieser liegt direkt an der Limmat, dem Fluss, der durch die Stadt fließt. Wir treffen uns an einem überdachten Pavillon in der Mitte. Monika Stocker nennt diesen Pavillon das ominöse Rondell. Dort sehe ich sie auf mich warten. Ich erkenne sie an ihren hellen, kurzen Haaren. Wir sind beide zu früh.
Haben wir nicht gerade das schönste Wetter ausgesucht?
Nein. Das ist also das ominöse Rondell.
Das ist das ominöse Rondell. Also es war der Treffpunkt. Mainstation, wenn man so will. Jetzt müssen
Sehr gut.
wir auf Hochdeutsch umstellen. Ne?
Jetzt müssen wir auf Hochdeutsch umstellen, ja.
Ja, ist gut.
Dieser kleine Park mit dem ominösen Rondell wurde damals auch Needlepark genannt, wegen der vielen Spritzen, die rumlagen.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Menschen, Schmutz, kaputte Spritzen, also das ist kaum mehr vorstellbar. Und diese Bilder habe ich natürlich noch im Kopf und auch den Gestank.
Bis zu 3000 Menschen pro Tag haben hier gedealt und konsumiert. Es gab Tage, da haben Rettungskräfte 25 Wiederbelebungen gemacht und alleine im Jahr 1991 starben hier 21 Menschen. Die Situation ist irgendwann auch für die nicht abhängigen ZürcherInnen unerträglich. Privatpersonen und Hilfswerke versuchen, die Abhängigen medizinisch mit dem Nötigsten zu versorgen, aber die Stadt ist überfordert. Dann entschließt man sich, da war Stocker noch nicht im Amt, für das Prinzip Vertreibung. Der Park wird von der Polizei geräumt.
Diese Brücke, wo wir jetzt stehen, war total abgesperrt. mit Stacheldraht. Und es war unmöglich, von einer Seite der Limmat auf die andere zu kommen. Man hatte die Hoffnung, so die Dealer abhalten zu können und eben weniger Unruhe in die Suchtszene zu bringen. Aber auch das war hoffnungslos. Menschen lösen sich nicht in Luft auf.
Die Schließung des Nidelparks 1992 bringt nichts. Die Szene zieht nur ein paar hundert Meter weiter zum stillgelegten Bahnhof Letten. Dort eskaliert die Lage wieder. 3 Jahre geht das so weiter. Währenddessen wird Monika Stocker zur Stadträtin und Chefin für Soziales. Ihr Plan? Den Letten schließen, aber dieses Mal mit einer echten Lösung.